Amnesty Talks, der Menschenrechtspodcast von Amnesty International Schweiz. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Amnesty Talks. Heute sprechen wir ein weiteres Mal über die Revision des Sexualstrafrechts in der Schweiz, für dessen Änderung hin zu einem zustimmungsbasierten Modell sich Amnesty schon seit langer Zeit einsetzt. Nach einem enttäuschenden ersten Vorschlag und einer sehr umfassenden und auch sehr kritischen Vernehmlassung geht diese Revision jetzt in die nächste wichtige Phase und wird in der Rechtskommission diskutiert. Ich bin Sina Rizzaporta und hier bei mir, um noch einmal über dieses wichtige Thema zu sprechen, ist Jorinde Wiese, die sich gemeinsam mit Amnesty in einer betroffenen Gruppe für diese Revision engagiert, also für eine Revision, die die Zustimmung, den Konsent ins Zentrum stellt. Herzlich willkommen, Jorinde, und herzlichen Dank, dass du da bist.
Hallo und danke für die Einladung.
Bevor wir gleich anfangen, möchte ich noch sagen, worum es sich in der heutigen Episode handeln wird. Wir sprechen heute über sexuelle und sexualisierte Gewalt und auch über Vergewaltigung. Dies sind Themen, die eventuell traumatische Erinnerungen hervorrufen könnten. Wir bitten alle unsere ZuhörerInnen, auf euch Acht zu geben und diese Episode auszulassen, falls dies auf euch zutreffen könnte. Vielleicht gleich zu Beginn, was ist denn diese betroffenen Gruppe, die ich jetzt gerade erwähnt habe? Kannst du euch kurz vorstellen?
Ja, also wir sind in der betroffenen Gruppe 10 Personen und wir treffen uns regelmäßig. Und uns verbindet eben, dass wir alle sexualisierte Gewalt erlebt und überlebt haben und dass wir einen riesigen Bedarf nach Veränderungen sehen und dass wir uns sowohl selbst empowern wollen, als auch unsere Message nach außen und aber eben auch in die Politik tragen wollen. Und ich glaube, uns verbindet auch ganz viel Wut und irgendwie Ohnmacht und all das versuchen wir irgendwie umzusetzen und deswegen treffen wir uns.
Und was macht denn die betroffene Gruppe? Also was plant ihr für Aktionen? Wie wollt ihr denn diese Themen in die Politik und an die Öffentlichkeit bringen?
Ich glaube, das findet ganz unterschiedlich statt. Also es ist ja zum einen so, weil das eben gerade jetzt, gerade aktuell in der Schweiz so ein politisches Thema ist, suchen wir natürlich den Kontakt, auch den persönlichen Kontakt mit PolitikerInnen. Einige sind bereit zum Beispiel für Gespräche und wollen gerne die betroffenen Perspektive hören, was ich sehr, sehr begrüßenswert finde, weil das ist kein Thema, was man mal so eben auf dem Papier irgendwie abhandeln kann. Da muss man erstmal anfangen zuzuhören. Und ansonsten, es gibt so kleine Texte von uns, also wo wir teilweise anonymisiert auch von unseren Geschichten erzählen, wo wir Forderungen stellen. Es wird auch sicherlich noch mehr auf Social Media geben. Es wird öffentliche Aktionen geben, einfach um generell die Sichtbarkeit für das Thema sexualisierte Gewalt zu erhöhen und einfach aufzuklären, so was das mit der Revision des Sexualstrafrechts zu tun hat und wie wir alle eigentlich aktiv werden können.
Und was war denn deine persönliche Motivation, um dich dieser Gruppe anzuschließen?
Gute Frage. Ich habe immer wieder mitverfolgt, wie Amnesty International zum Beispiel gerade in Dänemark, aber auch in anderen Ländern richtig Erfolge hatte mit diesen Konsenskampagnen. Und ich wurde leider als 19-Jährige damals in Dänemark vergewaltigt. Und ich hatte zu dieser Zeit keine Chance, diese Tat anzuzeigen, weil das Sexualstrafrecht in Dänemark bis vor, ich glaube, ungefähr einem Jahr genauso war wie in der Schweiz. Das hat sich jetzt aber geändert und das habe ich echt mit einer Bewunderung irgendwie verfolgt, weil ich dachte, wow, okay, Gesetze sind da, aber die sind halt auch veränderbar. Und ich glaube, dadurch bin ich zu Amnesty gekommen und dann kannte ich Morena Diaz aus der betroffenen Gruppe und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Also wenn wir wirklich was verändern können, dann lass uns das tun.
Du hast jetzt von anderen Ländern wie Dänemark auch schon gesprochen. Was würdest du denn sagen aus deiner Sicht, wie verbreitet ist sexuelle Gewalt in Europa und in der Schweiz? Kennst du sehr viele Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben?
Ja, ich kenne sehr viele Menschen. Und ich bin mittlerweile so, ich weiß, dass es Statistiken gibt. Und die Statistiken an sich sprechen ja schon für sich. Es gibt ja auch die Statistik von Amnesty für die Schweiz. Aber mittlerweile, also das sind halt Zahlen und das sind, wir wissen nichts zum Beispiel vom Dunkelfeld. Wir wissen von vielen nichts. Und in meinem persönlichen Umkreis leben war das so, dass ich es einfach lange Zeit nicht gesehen habe. Und eigentlich erst, als ich selbst als Betroffene sichtbar wurde, öffentlich angefangen habe zu sprechen. Ich habe auf einem Poetry Slam meine Geschichte erzählt. Ich war in einer TV-Doku im SRF. Und dann ist ja deine Geschichte so draußen. Dann bist du damit verbunden und erkannt. Und dadurch vertrauen ganz viele Menschen einem dann ihre Geschichten an. Und erst dadurch habe ich gecheckt, ja, dass es keine Geschichten irgendwie aus der Zeitung sind, sondern dass wir alle echte Menschen sind und dass immer auch in deinem ganz, ganz, ganz nahen Umfeld passiert sexualisierte Gewalt. Das ist kein irgendwo Thema, was weit, weit weg von dir ist. Entweder betrifft es dich oder Menschen, die dir nahe sind.
In der Schweiz und auch in anderen Ländern herrschen ja leider immer noch sehr viele Mythen oder Missverständnisse zu sexueller und sexualisierter Gewalt. Was wären denn so Mythen, die du oder bei denen du mithelfen möchtest, um diese aus der Welt zu räumen?
Ja, es gibt ganz, ganz viele. Also erstmal, wenn ich jetzt ein paar vergesse, bitte lest unbedingt das Buch Vergewaltigung von Mito Sanyal. Die spricht ganz explizit eigentlich über alle Vergewaltigungsmythen. Mythen bedeutet ja, das sind irgendwie falsche Vorstellungen, die wir uns immer noch so erzählen und die wir vielleicht auch ganz, ganz tief verinnerlicht haben. Also ich stelle häufig fest, dass Menschen es wirklich gut meinen. Die wollen nicht Vergewaltigungsmythen reproduzieren, aber sie machen es. Und das ist eben zum Beispiel so, wenn, sagen wir, jemand liest meine Geschichte und dann fragt mich jemand, warum bist du denn mitgegangen? Und warum hast du denn nicht Nein gesagt? Und das ist zum Beispiel, das ist einfach so diese Vorstellung von Opfer muss sich wehren. Wenn ein Opfer sich nicht wehrt, ist es kein Opfer. Opfer hat eine Mitschuld. Warum bist du da hingegangen? Das ist die falsche Frage. Ich sage ganz oft, das sind die falschen Fragen, weil immer bei diesen Vergewaltigungsmythen der Fokus auf der betroffenen Person oder dem Opfer liegt und deren Verhalten. Aber deren Verhalten ist völlig egal. Also wer Gewalt ausübt, sind Täter und TäterInnen. Es gibt verschiedene Formen. Und ein anderer Mythos ist so dieses, also ganz schlimm finde ich so, ja, du wolltest es doch auch. Wow, das sagen wir bei keiner anderen Straftat, du wolltest es doch auch, niemals. Aber bei sexualisierter Gewalt hört man sowas. Dann sowas wie, du hast es doch provoziert. Nein, 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 nein. Ich kann noch so viel provozieren, niemand hat Recht, mir Gewalt anzutun. Und sei das durch die Kleidung, sei das durch irgendwas. Also das ist einfach kein Grund. Es gibt keinen Freifahrtschein für Gewalt. Dann dieses, auch so ein Mythos ist so, ja, was weiß ich denn, ob eine Person Ja oder Nein gesagt hat? So, wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Person Ja oder Nein zu Sex gesagt hat, dann solltest du keinen Sex haben. Dann stimmt was nicht. Dann geht es der Person entweder nicht gut oder sie möchte nicht oder was weiß ich. Aber dann stell das sicher. Und ja, oder vielleicht noch so ein Mythos ist, diese falsche Vorstellung vom Fremdtäter. Also zum Beispiel ein Mann im Park vergewaltigt eine Frau. Das ist so was wir kennen aus Zeitungen. Und diese Fälle gibt es. Und die sind ganz schrecklich, auf jeden Fall. Aber meistens kennen wir die Täter oder Täterinnen. Ganz oft kommen TäterInnen aus dem nahen Umfeld, aus der Familie, aus dem Freundeskreis oder Bekannte. Wir haben meistens schon als Betroffene ein Vertrauensverhältnis gehabt, das dann missbraucht wird oder ausgenutzt wird. Und das ist auch so, so, so wichtig. Und auch dann diese falsche Vorstellung, der ist doch so nett, der kann ja gar nicht. Ah ja, doch, 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 doch. Doch, der kann. Und nur weil ein Mensch zu dir nett ist, heißt das noch lange nicht, dass er niemals seine Macht missbraucht oder niemals sexualisierte Gewalt ausübt. Das ist so auch diese Vorstellung von Tätern als komplette Monster. So, das sind Menschen, die knallhart ihre Macht missbrauchen. Manche bewusster, manche unbewusster. Ich sage nicht, dass alle irgendwie, gibt verschiedene Schweregrade, wie bei allen Strafverbrechen auch. Aber im Endeffekt missbrauchen sie immer ihre Macht. Ein ganz wichtiges noch ist, die lügt doch. Das ist ein großer Mythos. Die lügt doch. So, eine Person fängt an zu sprechen, benennt Taten, benennt einen Täter, die lügt. Und das ist so falsch, weil im Endeffekt die Falschbeschuldigungsrate, gerade bei sexualisierter Gewalt, ist genauso niedrig wie bei allen anderen Straftaten auch. Und wenn ich das höre, das macht mich so fertig, weil Ja, das sagt halt sogar dann das Umfeld ganz häufig. Aber das geht dann halt weiter bis in die Gesellschaft. Die lügt, die hat sich das nur ausgedacht. Niemand denkt sich das aus Scheiß irgendwie aus. Das ist nichts Schönes, was man sich ausdenken möchte irgendwie.
Du hast jetzt vorhin gesagt, Mythen sind auch was, das ganz tief verankert ist in der Gesellschaft. Und also man sieht das ja auch im momentanen Sexualstrafrecht in der Schweiz. Kannst du vielleicht kurz sagen, wie das denn aussieht und wo man denn in diesem Recht diese Mythen auch irgendwie widerspiegelt sieht?
Ja, ich glaube, dass diese alte Vorstellung, was jetzt noch im Sexualstrafrecht ist, es ist nur Gewalt, wenn massiv bedroht, genötigt, Gewalt angewandt wurde, erst dann sei es eine Vergewaltigung zum Beispiel. Das ist so diese eine falsche Vorstellung. Es ist genauso ge oder es ist auch gewaltvoll, wenn mein Konsens übergangen wird, wenn mein Freezing ausgenutzt wird, wenn ausgenutzt wird, dass ich zum Beispiel durch K.O.-Tropfen gar nichts mehr machen kann oder andere Formen von Alkohol, Drogen oder so. Das auch. Und auch dann diese fixe Vorstellung von nur Penis in Vagina ist eine Vergewaltigung. Ja, Bullshit. Sorry. Das ist, ich weiß nicht, das ist einfach eine völlig veraltete Sicht auf sexualisierte Gewalt. Und auch, ja. Also es sind einfach im Endeffekt echt echte Auswirkungen von falschen Mythen, die wir so stark verinnerlicht haben.
Und diese sind ja im Recht festgeschrieben. Also was du jetzt gerade beschrieben hast, für die, die es vielleicht nicht wissen, dass Penis in Vagina und dass Gewalt muss passiert sein, damit es eine Vergewaltigung sein kann, das ist die Form, in der das Schweizer Sexualstrafrecht momentan geschrieben ist. Du hast jetzt gerade noch das Freezing erwähnt. Was ist denn das und warum ist es so wichtig, dass man diese natürliche Reaktion kennt und auch das Sexualstrafrecht dementsprechend anpasst?
Ja, also ich kann es nur aus dem sagen, was ich selbst erlebt habe und wie ich das erklärt bekommen habe. Freezing ist einfach, dass dein Körper in einer traumatischen, belastenden Ausnahmesituation alles runterfährt. Du bist nicht mehr richtig bewegungsfähig, du kannst nicht mehr richtig kommunizieren und das schränkt dich natürlich komplett in dem ein, dass du eben nicht mehr Nein sagen kannst, einen Menschen nicht mehr wegstoßen kannst. Und das passiert halt ganz häufig. Das ist im Endeffekt eine Schutzreaktion vom Körper. Und das ist total traurig, weil, also ich kenne es von mir selbst, dass ich mir selbst auch mit die Schuld gegeben habe, so, warum hast du nicht gehandelt? Aber andersrum möchte ich fragen, warum hat der Täter über mein Freezing hinweg gehandelt? Wenn ich Sex habe mit einer Person und die ist im Freezing, und das merkst du, ob eine Person da ist, ob eine Person Lust hat, ob eine Person noch möchte, und wenn du das einfach übergehst, dann ist es deine Verantwortung. Ganz einfach, dann bist du schon komplett über eine Grenze gegangen. Und deswegen ist das so wichtig, weil ganz viele können sich nicht wehren. Selbst wenn man sich das vornehmen würde. Also das geht rein physisch ganz oft nicht. Und für diese Fälle ist es natürlich umso härter, wenn dann im Gesetz steht, ja, zählt da nicht. Ja, sorry, haben sich nicht genug gewehrt. So. Ist keine Gewalt. Ja, es war trotzdem Gewalt.
Und das hat ja auch viel damit zu tun, warum so wenige von den Betroffenen Kontakt mit der Polizei aufnehmen. Oder was würdest du sagen, wie beeinflusst denn das Recht, dass diese Situation bezüglich der Kontaktaufnahme mit der Polizei?
Also ich glaube, dass es generell eine große Überwindung ist, nach einer Tat überhaupt Hilfe zu suchen. Und der Schritt zur Polizei zu gehen, Anzeige zu erstatten, das ist nochmal ein größerer Schritt. Das ist nicht das Gleiche, wie wenn man irgendwie sagt, ich hole mir jetzt Hilfe, ich gehe zu einer Beratungsstelle. Was bei der Polizei passiert, ist halt häufig, das sind nicht alles Menschen, die wahnsinnig gut ausgebildet sind und mit traumatisierten Personen gut umgehen können. Da wird so oft leider findet eine Retraumatisierung statt. Da findet Victim Blaming statt. Da wird ganz klar so abgehakt, so ja, dieser Satz, was hatten Sie an? Was haben Sie getrunken? Warum? Bla 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 bla. All das passiert bei der Polizei und ich frage mich da immer, die Polizei ist ja kein Gerichtssaal. Bei der Polizei müsste ja eigentlich einfach festgehalten werden, was war. Und das geprüft werden, wie bei allen anderen Straftaten auch. Und dann wird geschaut, gehen wir einen Schritt weiter oder nicht oder bla, wird es eingestellt oder nicht. Und das macht mich halt voll wütend, weil da gibt es halt so viele Geschichten. Und Also zum Beispiel Nina Fuchs erkämpft sich gerade ihr Verfahren bis an den, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, irgendwie Menschengerichtshof in Straßburg, weil ihr Verfahren nicht aufgenommen wird bei einem Fall mit K.O.-Tropfen, wo DNA-Spuren des Täters nachgewiesen werden konnten. Sie geht gerade durch alle Instanzen. Und Nina Fuchs erzählt auch öffentlich, dass sie sofort zur Polizei gegangen ist am nächsten Tag nach der Tat. Dort aber heftigste retraumatisierende Fragen und Dinge erlebt hat und ihr nicht geglaubt wurde. Und das kann halt nicht sein. Also wenn du in deiner Not zur Polizei gehst als betroffenes Opfer von einer Gewalttat, dann hast du ein Recht, ernst genommen zu werden. Und nicht irgendwie, ja, haben sie halt getrunken. Das geht nicht, Leute. Und da wünsche ich mir auch eine stärkere Sensibilisierung von Polizei und auch einfach Menschen in der Justiz. Weil wenn wir das schaffen, dass Betroffene wissen, ich kann da hingehen, ich werde ernst genommen, der Sache wird nachgegangen, dann gehen auch mehr hin. Und so ist es einfach, es hat eine abschreckende Wirkung für Opfer. Und im Endeffekt schützt das wiederum Täter.
Und also du sprichst jetzt von der Situation bei der Polizei. Warum ist denn das Sexualstrafrecht, also das Recht an sich, nicht nur wie die Polizei damit umgeht, so wichtig aus Sicht von Betroffenen?
Ja, es ist halt, also jetzt zum Beispiel bei meinem Fall in Dänemark, ich habe mir das angeguckt, was ist das Recht in Dänemark? Ich habe es gesehen und ich wusste, das, was mir angetan wurde, zählt nicht als Vergewaltigung und ich kann es nicht belangen. Warum sollte ich dann Anzeige erstatten? Warum sollte ich mich dem stellen? Und wenn man aber weiß, ich bin im Recht, das ist mein Recht auf körperliche Unversehrtheit, mein Konsens wurde gebrochen, ich habe ein Recht darauf, das anzuklagen, dann bist du eher bereit, das zu tun, als wenn du von vornherein denkst, eigentlich steht das Recht gegen mich. Ja.
Also du würdest sagen, ein Sexualstrafrecht, welches diesen Konsens, diese Einwilligung als zentrales Argument hat, wäre ein wirksames Mittel eigentlich in der Bekämpfung von sexueller Gewalt und auch darin, dass Opfer sich melden können bei der Polizei.
Ja, wobei ich kann natürlich nicht einschätzen, oder man sieht es bis jetzt nur an einem Land wie Schweden, die das schon länger eingeführt haben. Was verändert es dann konkret? Melden sich wirklich mehr Betroffene? Und so wie ich das von Schweden gelesen habe, hat sich nur insofern was geändert, dass tatsächlich mehr sich melden, aber es kommt nicht insgesamt zu viel mehr Verurteilungen, gar nicht, weil jeder Fall muss einzeln natürlich genauso geprüft werden wie davor. Und es ist immer noch schwierig, da Urteile zu fällen, oft. Aber es hat halt diese Signalwirkung. Und ich denke, Gesetze sind ja eigentlich, das sind ja eigentlich, Gesetze sind für die Worst Case eigentlich zuständig. Die sollen präventiv eigentlich ja davon abhalten. Und wenn wir uns darauf einigen, dass Konsens so wichtig ist, so notwendig ist, so die Basic ist von jeglicher sexueller Handlung, und wenn wir darüber auch mehr reden, dann kommt es, denke ich, insgesamt zu weniger Gewalttaten. Und das wäre ja eigentlich erstrebenswert. Plus, dass die schon Gewalt erfahren haben, nicht völlig aussichtslos sind und niemals überhaupt die Chance bekommen, irgendeine Art von, ja, ich weiß nicht, ob man es Gerechtigkeit nennen kann, aber wenn sie diesen Schritt gehen wollen, dass sie tatsächlich eben anzeigen können und auch ein Verfahren bekommen und dann ein Urteil.
Ja, und genau weil diese Revision vom Sexualstrafrecht für Betroffene so wichtig ist, hat ja die Betroffenengruppe auch mit einer Stellungnahme am Vernehmlassungsprozess teilgenommen. Also das heißt, ihr habt eine Rückmeldung oder auch eine Kritik zu diesem ersten Vorschlag für ein neues Sexualstrafrecht eingereicht. Was waren denn dabei eure Kritikpunkte und auch eure Hauptforderungen, wie jetzt das revidierte Sexualstrafrecht aus der Sicht von Betroffenen aussehen sollte?
Also man kann das in Ruhe nachlesen, es ist ziemlich juristisch. Ich kann auch gerade den Gesetzestext noch nicht ganz auswendig, muss ich ehrlich sagen. Aber das, was die Hauptforderung war, es geht einfach nicht weit genug. Es ist noch kein, der dieser Vorschlag ist kein auf Konsens basierender Gesetzestext. Und da wollen wir eigentlich hin. Also sowohl, dass jegliche Art von sexualisierter Gewalt gleich anerkannt wird, dass es nicht, ich glaube, das wurde so formuliert, dass es keine Vergewaltigung light gibt, hört sich schrecklich an, ich weiß, aber dass halt nicht nur dann, wenn Gewalt angewandt wurde, wenn Nötigung angewandt wurde, Gewalt vorherrschte, sondern einfach generell, wenn Konsens gebrochen wurde, wenn Freezing übergangen wird, dass das schon als Gewalt zählen muss. Das war so ein Hauptpunkt. Und es orientiert sich eben an auch der Juristin Nora Scheidegger und ich habe den anderen Namen vergessen, aber die sind so tief drin und ja, transportieren das so nach außen, weil es ganz oft auf ganz viel Unverständnis stößt. Also ja, es wird auch oft so lächerlich gemacht. Also irgendwie, ich kann es nicht verstehen. Ich finde das Thema so hart, ich finde nichts daran lustig, aber auch als ob dann plötzlich, also Menschen verstehen einfach nicht, was Konsens ist, glaube ich, und fühlen sich dann durch einen Gesetzestext, der auf Konsens basiert, irgendwie selbst eingeschränkt. Aber wenn das deine Angst ist, dass irgendwie dein eigenes Sexualverhalten so dann bestraft werden könnte, ja, dann vielleicht überdenk mal, was du so machst. Also dann ist es ja deine Verantwortung, sich bei Konsens mal weiterzubilden.
Also der Vorschlag wäre ja, dass auch schon andere Formen von sexualisierter und sexueller Gewalt geahndet werden können, aber nicht als Vergewaltigung, sondern als sexuelle Nötigung. Und da habe ich jetzt schon ein paar Kritikpunkte gehört von, ja, warum muss jetzt das Vergewaltigung genannt werden? Solange man das ahnden kann, ist das doch egal. Warum ist es wichtig, dass das nicht unterschieden wird, sondern dass das alles als Vergewaltigung zählt?
Ja, weil im Endeffekt diese ganzen Handlungen gehen gegen die körperliche Selbstbestimmung einer Person. Und ob jetzt ein Penis in einer Vagina eindringt oder Finger oder Gegenstände oder es nicht eine Vagina ist, dann sind die Auswirkungen gleich. Ich meine, wie kommen wir überhaupt darauf, diese Kategorien so festzulegen und zu sagen, nur dann ist es eine echte Vergewaltigung? Das haben Menschen mal festgelegt in diesem Recht. Und wir können es auch verändern. Und das ist halt für Betroffene im Endeffekt das Signal so, war ja nicht so schlimm. War ja nur das. Das kann ja genauso traumatische Folgen haben. Und deswegen, ich glaube, da geht es einfach um eine, ja, um eine Anerkennung davon, was alles Gewalt ist.
Und wir haben jetzt ganz viel schon von Consent, also von Zustimmung gesprochen. Für die es vielleicht noch nicht so genau sich damit auseinandergesetzt haben, was ist denn genau diese Zustimmungslösung?
Also, Konsens ist eigentlich nicht nur bei sexuellen Beziehungen wichtig, sondern so generell. Aber wenn wir jetzt zum Thema Sex gehen, ist eine Konsenslösung basiert darauf, dass keine sexuellen Handlungen ohne Konsens, also Einstimmung, stattfinden können. Was ist Konsens? Konsens kann körperlich sein, Konsens kann verbal sein. Konsens kann nur geben, also kann eine Person nur geben, die das richtige Alter hat. Also wenn du minderjährig bist, kannst du einem Erwachsenen keinen Konsens geben, weil er hat nicht das Recht, irgendwas dich anzufassen oder so. Das geht nicht. Oder mit dir Sex zu haben, das nennt man dann Missbrauch. Konsens geht auch nur, wenn du bei Bewusstsein bist. Du kannst keinen Konsens geben, wenn du K.O.-Tropfen hattest, wenn du schwer alkoholisiert bist oder sonst was ist. Konsens ist durchgängig. Also es ist nicht so, dass ich einmal sage, ja, ich möchte und dann darfst du alles mit meinem Körper machen. Konsens ist die ganze Zeit durchgängig und ist auch nur dann ein freiwilliger Konsens, wenn die Möglichkeit besteht, jederzeit abzubrechen. Es muss möglich sein, verbal oder nonverbal zu sagen, Schluss, stopp. Und das muss akzeptiert werden. Und dann ist eigentlich Konsens, und das vergessen die meisten Menschen, wahnsinnig sexy. Also ich weiß nicht, was besser ist, als mit einer Person Sex zu haben, die wirklich möchte und die wirklich Lust hat und die das kommuniziert. So, ich habe keine Ahnung, wie die Menschen Sex haben, die irgendwie gegen Konsens sind. Ich möchte es nicht wissen. Aber es ist eine sehr gute Sache. Und vielleicht, ja, hört sich das am Anfang ein bisschen komisch an, dann hört man so Sachen wie, muss man jetzt immer vorm Sex was unterschreiben, so, nein, musst du nicht, nein, das fordert niemand, aber vergewissere dich doch mal, ob die Person, mit der du Sex hast, wirklich Bock hat, so, das wäre schon mal so ein erster Schritt. Und ja, da muss man das üben, wie so sonst halt auch, also wie kann es überhaupt sein, dass wir so davon ausgehen, ha ja, Sex kann ich halt, ja, warum solltest du das können? Es ist eine hochkomplexe Sache, du kommunizierst mit deinem Körper, es ist oft schambehaftet, viele Menschen haben nicht so viele Worte, sie haben halt irgendwie Sex, ist auch okay, solange es für alle cool ist, alles gut, aber sobald eben deine Grenzen überschritten werden, und das ist mir halt als junge Person, weil meine Grenzen so massiv überschritten wurden, als 19-Jährige, es ist erstmal ganz schön schwer, die wieder einzusammeln und zu sagen, hey Hammer, mein Körper gehört immer noch mir, ich muss überhaupt nichts machen, ich muss nichts machen, was du möchtest, sondern ich mache, was für mich gut ist, was gerade für mich richtig ist. Und das alles zu kommunizieren, ist Teil von Konsens. Und das, ich sehe das als eine riesige Chance. Ich glaube, das Sexleben von vielen wäre so viel besser mit Konsens. Aber ja, wir sind noch nicht so ganz da.
Und jetzt auf der rechtlichen Ebene gibt es ja da verschiedene Konzepte, zum Beispiel das Nein heißt Nein und auch das Ja heißt Ja. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, also nein. Nein heißt Nein war mal eine ganz große Revolution, weil das bedeutet hat, dass ein Nein zählt. Dass es eben nicht nur zählt, wenn du dich körperlich ganz schlimm dagegen wehrst und so, sondern dass dein verbales Nein schon zählt. Wow, krasse Sache. Das war so, wow, krass. Aber das reicht halt schon lange nicht mehr. Weil erstens haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass im Freezing ist es nicht immer möglich, Nein zu sagen. Es geht nicht immer. Auch in Situationen, wo du nicht sicher bist, was passiert, wenn du Nein sagst? So, kommt dann Gewalt? Was passiert dann mit dir? So, das geht nicht immer. Und wenn wir Ja heißt Ja sagen, heißt das einfach nur, es braucht ein aktives, freiwilliges, lustvolles Ja, damit es ein Ja ist. Und ich habe mal einen Text geschrieben, was alles ein Ja ist und was kein richtiges Ja ist. Also dass zum Beispiel, schlafen ist kein Ja, weinen ist kein Ja. Also all solche Sachen, die sind ja eigentlich logisch. Aber ich höre von so vielen Betroffenen, dass das alles übergangen wurde. Und dass dann im Nachhinein, ja, aber du hast ja nichts gesagt. Ja, aber ich habe geweint. Ah, ja, okay. Das geht nicht. Also das geht einfach nicht. Und deswegen müssen wir viel mehr über dieses, was ist denn ein Ja, sprechen. Und eben ein Ja ist nicht, wenn du 10-mal nötigst und sagst, oh, ich will aber und jetzt mach mal und jetzt und wenn du nicht, dann mache ich das und so. Das ist eine Art von Erpressung. Also im Endeffekt, wenn du eine Person dazu drängst, dann ist das kein freiwilliges Ja.
Ja, und das muss eben auch im Gesetz so reflektiert sein.
Ja.
Und vielleicht noch ein bisschen, um zu öffnen, was braucht es denn neben einem auf Zustimmung basierenden Sexualstrafrecht sonst noch, um sexuelle und sexualisierte Gewalt einerseits wirksam zu bekämpfen und andererseits Opfer wirklich wirksam zu unterstützen?
Ich glaube, es braucht ganz viele verschiedene Dinge. Also erstmal braucht es viel mehr Aufklärung. Ich hätte mir sehr gewünscht als junge Person, nicht nur dieses, du musst aufpassen, pipapo und so. Ich habe aufgepasst, aber die Person, der ich vertraut habe, die hat mein Vertrauen ausgenutzt. Also, dass wir darüber reden, dass wir früh schon Kinder, Jugendliche aufklären, was ihre Grenzen sind, was okayes Verhalten ist, was nicht, was du machen kannst, was einfach so, dass wir Handlungspläne mitgeben. Aber dann auch, dass wir sie körperlich wirklich gut aufklären und nicht immer nur über Gefahren aufklären, sondern sie auch über ihre eigene Lust aufklären, zum Beispiel, dass man kann eigentlich ja auch erst kommunizieren, was für einen selbst gut ist, wenn man den eigenen Körper gut kennt. Und wenn man auch weiß, es ist voll okay, dass ich das so fühle, es ist okay, dass ich zu meiner Lust stehe, irgendwie so, ich muss nichts machen, um dir zu gefallen, sondern es muss uns irgendwie beiden gefallen. Also wir brauchen viel mehr sexpositive Aufklärung und nicht nur Aufklärung vor irgendwie STIs, also Geschlechtskrankheiten oder Schwangerschaften. So, das ist ein kleiner Teil der Aufklärung. Und dann denke ich, dass wir in der Gesellschaft echt noch viel zu tun haben. Das sind nicht nur die Gesetze. So, wie reden wir untereinander? Also ihr müsst, die jetzt zuhören, ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja immer da. Ich kriege alles mit. Also wenn in Zeitungen oder aber auch in meinem Umfeld über sexualisierte Gewalt geredet wird, ich höre das und ich bin betroffen und ich höre euch. Und wie Menschen sich positionieren, also ob sie zum Beispiel sagen, oh, ich bin mir nicht so sicher, ob die so die Wahrheit sagt oder so, das hören wir alle und kriegen das echt mit und da können wir was ändern. Also, dass man zum Beispiel sagt, ich glaube Betroffenen bedingungslos, weil was habe ich für einen Grund, ihnen nicht zu glauben? Warum sollte ich ihnen nicht glauben? Warum sollte ich sie nicht unterstützen? Und dann auch, das sage ich immer wieder, was kann man denn konkret machen? So, fangt bei euch selber an. Fangt in euren eigenen Beziehungen an, lebt Konsens, lernt mehr zu Konsens, hört Betroffenen zu. Also, wenn euch noch nie jemand so eine Geschichte erzählt hat, warum nicht? Also vertraut man euch? Habt ihr euch mal geöffnet? Irgendwie, da kann man so viel ändern. Und ja, es macht mich irgendwie auch so traurig, dass wir jetzt gerade auch in dieser betroffenen Gruppe, wir haben auch anderes zu tun. Wir haben alle unser Leben, wir haben alle andere Themen und trotzdem setzen wir uns zusammen und kämpfen für Veränderungen, die am meisten betroffen sind. Ganz ehrlich, ich wünsche mir halt auch Unterstützung für Menschen, die nicht betroffen sind, weil für mich ist das teilweise total triggernd. Es kann retraumatisierend sein, auch zum Beispiel Presseanfragen zu beantworten. und mich immer wieder gut zu schützen und abzugrenzen und so. Aber wenn ihr nicht betroffen seid, dann bitte informiert euch und steht für uns ein. Das wäre super wichtig.
Und vielleicht gerade zu diesem Punkt, was sind denn die nächsten Aktionen der betroffenen Gruppe und wie könnten AktivistInnen oder Personen, die noch aktiv werden möchten, euch unterstützen?
Ich weiß gar nicht, die allernächste Aktion ist mir gerade leider flöten gegangen, aber bitte meldet euch doch super gerne bei Amnesty Switzerland. Gerne per Mail oder über soziale Medien, Instagram und so. Und dann können wir ja schauen, wie es weitergeht. So, wir sind schon erreichbar. Aber die nächste konkrete Aktion, da muss ich überlegen. Wir haben gerade alle so ein bisschen fast schon Sommerpause. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Also es wird auch öffentliche Aktionen geben und so. Und wir freuen uns über jede Unterstützung und auch über Teilen von Inhalten.
Und das wird natürlich auch immer auf der Webseite von Amnesty kommuniziert. Also wenn ihr euch up-to-date halten wollt, dann findet ihr immer dort die aktuellsten Informationen. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zum Ende dieser Episode von Amnesty Talks. Vielen herzlichen Dank, Jorinde, dass du da warst und dieses wichtige und schwierige Thema nochmal mit mir diskutiert hast.
Ja, danke. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und fragt immer gerne. Ich bin auch erreichbar über soziale Medien. Jorinde Wieser, einfach gucken. Schreibt mir gerne eine Nachricht.
Vielen Dank. Und ja, vergesst nicht, den Aktionen der betroffenen Gruppe zu folgen und auch den Aktionen von Amnesty generell. Macht mit, teilt diese Sachen online und setzt euch mit uns für diese sehr, sehr wichtige Revision ein. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal auf Amnesty Talks.